Dolly taumelt aus dem Bett. Sie schenkt sich etwas Ehrgeiz ein und kommt unter der Dusche auf Touren. So wie das Großstadtleben vor ihrem Fenster. Von 9 Uhr früh bis um 5 Uhr arbeitet sie, um über die Runden zu kommen. Von ihr wird Hingabe an den Job erwartet, während der Boss ihre Lorbeeren einstreift. Dolly Parton ergeht es so wie Millionen Frauen weltweit, die sich Ende der 70er Jahre ihren Weg in die ganze Arbeitswelt bahnen. Ihr Song 9 to 5 ist kein Produkt des Zufalls. Er entsteht an einem Scheideweg der Gleichbehandlung.
Dolly Parton hat diesen Song auf ihren Nägeln geschrieben. Sie hat ihre Acrylnägel als Instrument benutzt und quasi als Instrument für ihre Arbeit, für ihr Songwriting. So, Frauen interessieren sich nur für ihre Nägel. Genau das benutzt sie für ihre Arbeit. Und das spiegelt auf einer Metaebene natürlich sehr schön wider, auch was in den Lyrics passiert, dass Dolly Parton in dem Song beschreibt, wie eine Frau am Arbeitsplatz gerne auch ihr eigener Boss wäre und die Leiter rauf klettern möchte.
So die Musikjournalistin Theresa Ziegler.
Ich glaube, im Song geht es um mehr als nur den Lohn. Ich glaube, dass eben das Thema, dass man für seine Arbeit als Frau den Credit bekommt, den man bekommen sollte und muss, dass es darum hauptsächlich geht.
Gleiches Geld für gleiche Arbeit gibt es in den Vereinigten Staaten theoretisch seit 1963. Um dem Bundesgesetz mehr Biss zu verleihen, gründet sich in Boston eine Basisorganisation für arbeitende Frauen, die sich 9 to 5 nennt. Jane Fonda kennt eine der Gründerinnen und produziert 1980 einen gleichnamigen Film, der von den täglichen Diskriminierungen handelt, die sie in ihrem Umfeld beobachtet. Dolly Parton und Lily Tomlin spielen die weiteren Hauptrollen. Die Komödie 9 to 5 wird zum Überraschungshit, in dem
es um Büroarbeitsverhältnisse geht und darum, wie schlecht Frauen im Büro behandelt werden. Es ist ein ziemlich superer anarchistischer Film, weil es in diesem Film drei weibliche Büroangestellte eher aus Versehen des Chefs bemächtigen und ihn festhalten in einem gefängnisartigen Zustand. Das Interessante ist, das ist in vielerlei Hinsicht, vor allem in der Bildwelt, wirklich ein feministischer Film. Was aber die drei Ladies im Büro machen in der Abwesenheit des Chefs, ist eigentlich eine neoliberale Reform, also neoliberal im Sinne von einer Optimierung von Arbeitsabläufen.
So die Kulturanthropologin Karin Harrasser von der Kunst-Uni Linz. Zeitgleich mit Dolly Partons Song verbringt die Britin Sheena Easton die Stunden zwischen 9 und 5 noch daheim, wartend auf ihren Mann, der einer namenlosen Tätigkeit nachgeht. Und das weibliche Pop-Trio The Bangles muss ebenfalls den Frühzug erwischen, um Essen auf den Tisch zu bringen, während sie davon träumen, Montag früh noch etwas länger im Bett bleiben zu können. Populäre Musik ist ein Spiegel ihrer Zeit. Sie gibt die Gefühle vieler Menschen wieder, ihre Fantasien, ihre Ängste und was sie begehren. Auf den ersten Blick mag das banal klingen, aber wenn man sich erst einmal quer durch die Musikgeschichte hört, fällt auf, dass Popmusik mitunter eng verzahnt ist mit den großen Themen der Arbeitswelt. Die sieben Zwerge singen in Walt Disneys erstem Langspielfilm aus dem Jahr 1937 fröhlich Hey Ho. Sie graben, graben und graben. Das ist, was sie gerne tun. Und so werden sie reich. Sie folgen einem einfachen Ethos. Auf ehrliche Arbeit folgt gerechter Lohn. It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine. Der Glaube daran fällt vielen allerdings eher schwer. In den Vereinigten Staaten sind weite Landesteile bis in die 1960er nach Hautfarben getrennt. Arbeit wird tendenziell als Plackerei erlebt. Ähnlich oder buchstäblich wie in einer Kohlemine. Der ehemalige Fliegengewichtsboxer Lee Dorsey fragt sich etwa, wie lange er es noch durchhält, um 5 Uhr früh aufzustehen und in den Schacht zu fahren. Lord, Die Vogues aus der Stallstadt Pittsburgh singen von einer 5-Uhr-Welt, in der die Tage nur so verrinnen. Und Jimmy Reed aus den tiefsten Südstaaten träumt von einem Boss, der ihn wenigstens Wasser trinken lässt. Als der Song viele Jahre später ausgezeichnet wird, schreibt ein Experte: Wenn es jemals ein Blues-Thema für das Proletariat gab, dann war es Jimmy Reeds 1961er Hit Big Boss Man. Arbeit ist körperlich und sie nimmt einen großen Teil des Lebens ein. In den USA verbringen Männer über 7 Stunden täglich mit Erwerbsarbeit, Frauen um die 2 Stunden. Diese verrichten dafür ein Vielfaches an unbezahlter Arbeit. Der Soziologe Jörg Flecker von der Universität Wien sagt über die Situation der Frauen in Österreich:
Bis in die 70er Jahre hinein des vorigen Jahrhunderts gab es ja noch eine formale Ungleichbehandlung, die auch rechtlich möglich war. Das heißt, es hat in Kollektivverträgen sogenannte Frauenlohngruppen gegeben. Unterschiedliche Lohngruppen teilweise für Männer und Frauen. Das ist etwas, was heute vor allem rechtlich ja gar nicht mehr denkbar ist.
1979 wird vom Parlament ein erstes Gleichbehandlungsgesetz beschlossen, das mehrfach erweitert wird.
In der Gleichbehandlung gibt es ja auch verschiedenste Dimensionen. Die eine Dimension war der Lohn und damit hat es begonnen. Die andere Frage ist auch, wer wird überhaupt eingestellt? Also Fragen der Diskriminierung bei der Personalaufnahme, Diskriminierung bei der Beförderung etc. Also das bekannte Schlagwort der gläsernen Decke beispielsweise, das bezieht sich ja auf die Möglichkeit des Aufstiegs und der Gefahr, dass hier Personen von diesem Aufstieg ausgeschlossen werden.
Heute verbringen Männer im Schnitt weniger Zeit als vor 50 Jahren mit der Lohnarbeit. Bei Frauen hingegen überwiegt in den meisten OECD-Ländern noch immer die unbezahlte Arbeit. Von der Gleichbehandlung zur Gleichstellung ist es ein weiter, langer, oft schleppender Weg. Mit Disco, der dunkel glitzernden Gegenwelt zur allwöchentlichen Erwerbsarbeit, wird Donna Summer in München berühmt. 1983 ist sie wieder in den Staaten und ihr Video zu She Works Hard for the Money wird das erste Video einer schwarzen Frau, das von MTV auf hoher Rotation gespielt wird. Man sieht Frauen in unterbezahlten Jobs, sie kellnern, schneidern oder ziehen Kinder groß.
Ganz, ganz wichtig war dann natürlich auch She Works Hard for the Money von Donna Summer oder auch Working Girl von Cher. Das waren einfach sehr wichtige Songs, die eben direkt aus dem Female Gaze sozusagen, aus der Perspektive der Arbeiterinnen das beschreiben, wie schwierig das ist, als Frau in einem Arbeiterinnenberuf zu sein. Und das ist ganz interessant, weil das auch widerspiegelt, was in der Wissenschaft damals passiert ist. Also 1983 hat die Soziologin Arlie Hochschild das Konzept Emotional Labor herausgebracht, beforscht sozusagen.
Emotional Labor oder Emotionsarbeit beschreibt Jobs, bei denen die eigenen Gefühle reguliert werden müssen. Eine Psychologin beschreibt sie so, als würde man ein Geschenk bekommen, das man nicht mag und dennoch müsse man lächeln, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Und das jeden Tag aufs Neue. Emotionsarbeit zehrt aus, ganz besonders Frauen, die viel häufiger in diesen Berufen arbeiten, die an Kassen sitzen, in Kinderkrippen oder an Empfangsschaltern. Diskussionen dieser Tage drehen sich um
die Arbeitsbewertung, weil man festgestellt hat, dass ja unterschiedliche Arbeiten auch unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, ob sie von Männern oder Frauen ausgeübt werden. Da hat man herausgefunden, dass Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man an den Frauen nützt, das wird eher sozusagen in die Natur der Person reingelegt, während bei den Männern Fertigkeiten, Qualifikationen, die entsprechend auch entlohnt wird.
Karin Harrasser vermisst diese Diskussion heute.
Weil es insgesamt nach wie vor nicht wirklich einen gesellschaftlichen Diskurs darüber gibt, über diese sehr, sehr unterschiedliche Bewertung von Arbeit, also auch monetäre unterschiedliche Bewertung von Arbeit, weil das eigentlich alles zusammenhält. Jede Firma, der ORF, das Institut, in dem ich arbeite, wird sofort zusammenbrechen, wenn es jetzt wirklich für jede Arbeit den gleichen Lohn gäbe.
Neben den Jobs im emotionalen Proletariat, wie manche Autorinnen es nennen, betrifft es genauso Care- und Sorgearbeit. Um sie herum hätte sich eine riesige Industrie aufgebaut, sagt Karin Harasser. All das würde Popmusik natürlich ausblenden. Was im Pop des neuen Jahrtausends viel mehr zählt, ist der Verdienst, um sich mit den richtigen Marken auszustatten. Britney Spears etwa schafft sich ihre Bugatti, Lamborghini und Maserati mit Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit heran. Rihanna kann auch nicht aufhören damit, denn das Blatt muss sich wenden. Für Beyoncé etwa ist die süßeste Rache ein Haufen Papiergeld. Und wer sonst bringt so viele neue Mixtapes heraus wie die amerikanisch-karibische Rapperin Cardi B? Theresa Ziegler.
Dass überhaupt mehr Frauen auch die Karriere wählen, hat aber schon auch dazu geführt zu diesem Girlboss-Feminismus der 2010er Jahre. Also dieses, du musst hart arbeiten und nur wenn du hart arbeitest, bist du dann ein Girlboss. Und wenn du irgendwie nicht die Ellenbogen zeigst, dann wirst du nie die gläserne Decke durchbrechen. Und das ist halt sehr viel Verantwortung auf Individuen, wo man eher sagen müsste, strukturell muss sich was ändern.
Heute werden nach mehreren feministischen Wellen, nach Gesetzen und Novellen, nach sanften Quoten und höflichen Bitten gerade einmal 6,3% der Top-US-Unternehmen von Frauen geführt. Der Frauenanteil in den Vorstandsetagen in Österreich liegt nur knapp darüber. Unbezahlte und schlecht bezahlte Arbeit wird nach wie vor viel seltener von Männern verrichtet. Für Fakten oder Realismus ist in der Popmusik heute nicht allzu viel Raum. Nur zwischendurch blitzen sie zwischen Träumen auf. Der kalifornische TikTok-Star Doja Cat etwa singt von göttlicher Weiblichkeit. Und davon, dass sie alles schaffen kann, wenn sie will. Dass sie alles sein kann. Chefin, Mutter oder Staatsoberhaupt.
Und das ist ein ziemlich fieses Versprechen, wie wir inzwischen wissen, weil es eben erstens nie ganz aufgeht. Frauen verdienen nach wie vor viel weniger, auch in Führungspositionen. Und weil es eben nach wie vor vernachlässigt, dass diese Art von sehr, sehr kompetitiver, sehr stark auf Eigennutz und Selbstbehauptung fokussierte Arbeit, dass die eben eigentlich nicht die Brötchen backt. Das ist, gibt nach wie vor eben ganz, ganz viel Arbeit, ungesehene, wenig gesehene, die das Ganze ja überhaupt erst ermöglicht. Und von daher ist es sozusagen eine doppelte Falle für Frauen.